Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich mit einem Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand. So hat der Schriftsteller Norbert Krohn seinen neuen Roman getauft. Den Roman einer Freundschaft, der uns mitten ins turbulente Leben vom großen Gespenster Hoffmann führt und ja einen kaum erinnerten Helden dieser Biografie würdigt. Wer das ist, verrät uns Norbert Krohn. Er ist unser Gast zum Wochenlesart-Auftakt. Herzlich willkommen. In dieser Woche begeht die literarische Welt diesen Jahrestodestag. Vor 200 Jahren starb E.T.A. Hoffmann. Der Klassiker der schwarzen Romantik, schon zu Lebzeiten richtig populär. Heute gelten seine gruselig abgründigen Geschichten als phänomenale Avantgarde moderner Tiefenpsychologie. Hoffmanns eigenste, tiefste Leidenschaft war eigentlich aber die Musik. Als Komponist wollte er die Welt erobern. Dass es dann über die Literatur gelang, und das verdanken wir einem Zeitgenossen, den wir jetzt im neuen Roman von Norbert Krohn kennenlernen, als Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand. So heißt der Roman. Norbert Krohn ist im Studio. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Nennen wir ihn gleich beim Namen, den Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand. Julius Eduard Hitzig. Wer war das?
Julius Eduard Hitzig ist bekannt geworden als der Biograf von E.T.A. Hoffmann. Sonst würden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr kennen. Er hat kurz nach seinem Tod, also dann im Jahr 1823, die Biografie von Hoffmann geschrieben. Und das ist so ein bisschen ein resümierendes Buch. Und als mir das bei meiner Beschäftigung mit Hoffmann in die Hand fiel, dachte ich, es ist ja unglaublich, was in dieser Biografie, in diesem Leben eigentlich passiert ist. Gerade in diesem Zusammenspiel, in dieser Freundschaft zwischen Hoffmann und Hitzig, die sie 1804 in Warschau als junge Juristen kennenlernen.
Roman einer Freundschaft, das ist auch der Untertitel für einen Roman. Wie kam sie denn zustande und wie wirkungsvoll war sie denn, wenn er es war, der Hoffmann erfand?
Also, wie gesagt, 1804 lernen die beiden sich als junge Juristen in Warschau kennen. Das ist damals eine preußische Stadt und der Hitzig, so schreibt er das in dieser Biografie, tritt auf Hoffmann zu und will ihn kennenlernen, weil er von dem schon gehört hat, dass der so ein Enfant terrible ist. Der hat schon Skandal gemacht gehabt mit Karikaturen in Posen vorher und ist also ein Jurist, der eben aber noch eine Künstlerseite hat. Und bei Hitzig ist es ganz genauso. Der ist ein Jurist und der schwärmt für die romantische Literatur, während der Hoffmann, stellt sich heraus, für die Musik schwärmt. Der will Komponist werden in Warschau schon, macht er nichts anderes als zu komponieren. Und Hitzig eben kennt die ganzen Literaten- und Verlegerkreise über seine Familie in Berlin. Denn er kommt eben aus einer ganz besonderen Familie und das war für mich eben auch völlig neu und ist für alle eine Entdeckung, muss man sagen.
Ich meine, nur Spezialisten kennen eben noch diesen Julius Eduard Hitzig. Einer dieser Experten war ihr Vater, Wolfgang Krohn, dem sie den Roman auch widmen, ein Germanist, und er hat den historisch-kritischen Apparat für die Gesamtausgabe Hoffmanns erstellt, also ein Forscher wirklich von Graden. Das ist eine eigene persönliche Geschichte, ne, die für diesen Roman jetzt eine Rolle gespielt hat. Erzählen Sie uns ein bisschen, Herr Krohn.
Ja, das war eben so wirklich der Auslöser, mich mit Hoffmann mal richtig zu beschäftigen, denn mein Vater, der hat eine riesige Bibliothek mit zig Goethe, Schiller und so weiter, aber eben auch zig Hoffmann-Ausgaben. Eine davon hat er rausgegeben. Nur dann wurde er, als ich in die Pubertät kam und wo man sich dann so langsam für Literatur zu interessieren beginnt, krank und war dann bald Pflegefall. Der war 10 Jahre lang in dieser Bibliothek, während ich aufwuchs. Und je älter man wird, umso mehr will man eigentlich wissen, was hat der Vater eigentlich, was hat ihn getrieben? Der wusste all das, was in diesen Büchern steht und du kamst nicht mehr ran. Er konnte nicht mehr sprechen, ja. Und da eben Hoffmann sein Jugendhero war, also weil er an der Humboldt um ihn nach dem Krieg studiert hat, genau in dem Umfeld, wo diese jungen Romantiker also Hitzig und Hoffmann gelebt haben, am Gendarmenmarkt und so weiter, dachte ich mir, also da muss es etwas geben, wenn ich den Hoffmann mir jetzt nochmal erforsche und durchdringe in seinem Wesen, dann komme ich an meinem Vater nochmal ran. Und das war der Auslöser.
Wer sich jetzt wirklich nur ein bisschen mit E.T. Hoffmann beschäftigt, der stößt sofort auf diese ja, künstlerische Multinatur, muss man ja sagen. Also Musik und Literatur, die Malerei kommt hinzu. Durch Ihren Roman, Herr Krohn, wird jetzt aber wirklich auch wirklich diese tiefe, tiefe Passion deutlich, also die Hoffmann für die Musik hegt. Ursprünglich hieß er ja auch Ernst Theodor Wilhelm, also ETW. Das A gab er sich dann selbst als Hommage an Mozart, Amadeus. Warum wurde es denn eigentlich nicht so weltbewegendes als Komponist aus ihm dann wie dann als Schriftsteller?
Das ist letztendlich ein Rätsel, das in das Wesen der Kreativität hineinführt. Warum gelingt es einem, der sich so bemüht in einer Kunst und der da auch sehr begabt ist? Ich war neulich vor 3 Wochen in einem Konzert mit Hoffmann, Musik, Kammermusik in der Philharmonie. Es ist wunderschöne Musik. Man kann die wunderbar hören. Aber wahrscheinlich war sie einfach nicht revolutionär. Vielleicht hat er einfach doch zu viel Respekt gegenüber seinen Heroen, Mozart gehabt. Gluck gehörte da noch dazu. Beethoven dann natürlich. Und während er die Literatur ja eigentlich anfangs ja gar nicht so besonders ernst genommen hat. Die hat er ja eben so ein bisschen auch auf den Zuruf von Hitzig dann begonnen. Und die hat er mehr so aus der Hüfte geschleudert. Und wenn man ja so aus der Hüfte Sachen macht, dann gelingt einem plötzlich irgendetwas, was man eben unter einem Willensanstrengung nicht so schafft. Und da macht er plötzlich einen Quantensprung und kommt in eine Form des Erzählens, auch des romantischen Erzählens, die es eben vorher nicht gab.
Ich stelle mir jetzt gerade so vor, natürlich ein bisschen albern, Hoffmann würde uns zuhören und sagen, was, meine Musik ist toll, aber wer wird nicht gespielt und das, was ich da so geschreibselt habe, das ist jetzt der Hammer. Ich glaube es ja nicht. Dieser Konflikt, der spiegelt sich im Kleineren ja dann auch bei Hitzig. Ne? Er träumt ja auch von einer literarischen Karriere. Er wird dann Buchhändler, kehrt aber auch ins juristische Amt zurück, wie Hoffmann, der zuletzt dann Richter ja am Kammergericht in Berlin war. Ihr Roman, Herr Krohn, ist damit auch so ja die alte, schmerzhafte Geschichte vom Künstlerdasein und dem notwendigen, aber doch ungeliebten Brotberuf. Das meinte ich so herauszulesen. War das Ihnen wichtig?
Das ist einfach eine unglaublich aktuelle Geschichte. Wenn man, also diese beiden Figuren könnten unglaublich gut im heutigen Künstler-Berlin leben. Und da stellt sich diesen vielen Künstlern und Schriftstellern und Musikern, die da jung anfangen, immer die gleiche Frage. Wage ich den Weg, nur auf die Kunst zu setzen, oder brauche ich sozusagen einen Brotberuf, ein Backup irgendwie? Mhm. Und zwischen den beiden Seiten hat Hoffmann insbesondere immer wieder hin und her geschwankt, aber auch Hitzig, der wusste dann früh, dass es mit der Schriftstellerei nicht hinhaut. Man muss einfach noch dazu sagen, bei ihm gibt es auch noch diese Zerrissenheiten der Seele, diese Spaltung, dass er eben ja ursprünglich nicht Hitzig heißt, sondern Hitzig heißt. Er ist geboren als Isaac Elias Hitzig. Er kommt aus einer jüdischen Familie. Er ist der erste in dieser sehr, sehr, sehr bedeutenden Familie, die an der Seite von Mendelssohn zur jüdischen Aufklärung gehört. Und er ist der erste, der konvertiert, weil er einerseits in den preußischen Staatsdienst will, das hätte er als Jude nicht gekonnt, und zum Zweiten, weil er sich zur romantischen christlichen Literatur hingezogen fühlt.
Hoffmann war ja aber schließlich doch sehr erfolgreich als Autor. Ne? Also die Verleger rissen sich um seine Geschichten. Er hat den Spagat geschafft, populär und hochliterarisch zu sein. Das hat er wirklich auch vielen Zeitgenossen, Klassikern voraus. War das gar kein Trost für ihn?
Ach, das war auf alle Fälle ein Trost. Also es ist so, dass er beginnt ja letztendlich erst 1809 und dann kommt der erste Band 1814 mit Erzählungen. Also da ist er ja schon quasi hoch in den 30ern und lebt dann nur noch 8 Jahre lang. Er hat ja produziert wie ein Besessener, weil er dann eben auch gemerkt hat, jetzt läuft es für mich irgendwo, ja. Und er hatte auch immer Geldsorgen ein bisschen, hatte auch viel getrunken und war im Weinhaus Luther und Wegner bis in die Nächte, hat sich da, wie er das selber nannte, montiert, um dann eben schreiben zu können.
Durfte aber immer umsonst trinken oder es wurde angeschrieben, weil er so populär war und die Leute wegen Hoffmann kamen, ja, also sozusagen richtig Celebrity-mäßig. Glaube ich, als er dann starb, war da eine Rechnung von 1.900 Taler oder 1.300 Taler.
1.116, genau, das sind 2 Drittel seines Jahres. Jahresgehalt. Und die haben ihm Luther und Wegener auch deshalb erlassen, weil er so gute PR für den Laden gemacht hat.
Man, ihr Buch liest man wirklich auch weg, wie so eine Hoffmann-Geschichte. Es ist sehr rasant, oft sehr lustig, die Szenen bei Luther und Wegener, seinem Stammlokal. Es gibt so eine stilistische Kleinigkeit, die aufhält. In der Orthographie so, der Geheimrat, den schreiben sie also wie ältlich so mit H, das Skandal, mit C. War das auch so ein kleiner Versuch, in diese Zeit, in diesen Geist einzutauchen mit dieser alten Schrift?
Ich habe das am Anfangs mal so aus Jux gemacht, bei einigen Worten, auch teilweise ganz falsch. Ich habe Champagner mit SCH geschrieben, das schrieb man damals sehr wohl wie heute so, ja. Mit CH. Und der Verleger fand es gut irgendwie und sagte dann, eigentlich, ich soll das jetzt richtig durchziehen. So. Und da musste man dann, glaube ich, eine Grenze finden, dass es nicht zu, also dass es sich nicht so zwischen die Lektüre stellt, sondern einfach noch so ein Augenzwinkern ist. Ich hoffe, dass das klappt. Also es war aber ganz lustig, sich mit dieser alten Rechtschreibung dann auch zu beschäftigen.
Apropos Verlag, Ihr Roman ist auch wirklich ein ausnehmend schönes Buch geworden. Reich illustriert von deutschen und israelischen Grafikerinnen und Grafikern. Was war da die Idee?
Also die Idee ist, man muss sagen, der Verleger hatte die Idee, dass wir Illustrationen reinnehmen. Es ist ein Verlag, der sich sehr auch um das Deutsch-Jüdische, Deutsch-Israelische kümmert. Und mit Hitzig, mit seiner deutsch-jüdischen Vergangenheit, lag es für mich so nahe, israelische KünstlerInnen auch mit einzubeziehen. Es leben so viele hier in Berlin seit 10, 20 Jahren, die eben Künstler sind auf diesem Feld, die auch schauen müssen sozusagen, welchen Weg sie jetzt gehen. Und ich dachte mir, das ist doch total schön, wenn die an so eine alte deutsch-jüdische Romantikergeschichte herangebracht werden und da mitgestalten.
Der Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand. Der Roman von Norbert Krohn ist im Aphorisma Verlag erschienen mit 224 Seiten für 22 Euro. Vielen Dank, Herr Krohn, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, Herr Scholl.
So, und jetzt zum Poesiefestival Berlin, eine Veranstaltung des Hauses für Poesie mit schon langer, schöner Tradition. Gestern ging es wieder los, doch bereits vor dem offiziellen Beginn, da wehten Geschichten durch die Stadt mit dem umfangreichen Vorprogramm Poets Corner. Und von dieser Ecke aus ist Lara Sielmann für uns ins Festival gestartet.
Eine Handvoll Menschen sitzt an diesem warmen Sommerabend vor der Stadtbibliothek in Berlin-Schöneberg. Sie sind hierher gekommen, um Lyrik zu hören, draußen und umsonst. Die große, vielbefahrene Straße im Rücken gerät dabei fast in Vergessenheit. Immer wieder bleiben Spazierende, Familien, junge Menschen stehen. Vor Ort ist auch Rudi Nuss, einer der Kuratoren von Poets Corner. Seine Mission, Lyrik in die Bezirke, nah an die Menschen, möglichst niedrigschwellig heranzutragen.
Wir wollen ja eigentlich überall hin. Eigentlich sollten es Tausende Corner gibt an wirklich jeder Ecke. Und die Autorinnen, die sollen einfach repräsentativ sein für was passiert gerade eigentlich in der Lyrik in Berlin.
Vor allem vielsprachig ist die Berliner Lyriklandschaft, das merkt man auch vor Ort. Zunächst lesen die beiden bekannten DichterInnen, Galal al-Ahmadi aus Saudi-Arabien und Barbara Felicitas Tax. Im Anschluss liest die noch ganz junge syrische Lyrikerin Rojin Namer.
Mein zurückgelassener Baum und seine Klone. Ich finde dich immer wieder in meinen gesammelten Briefen. Findest du mich irgendwo in deiner gestorbenen Stadt?
Das ist auch zum Beispiel auch ein Kontrast, auf den wir irgendwie Wert legen. Also wir haben die etablierten Dichter und die neuen Stimmen, die gerade erst eine Bühne suchen. Und dafür sind auch die Poets Corner der Raum im Poesiefestival, wo sie irgendwie Fuß fassen können.
Junge lyrische Stimmen finden sich an vielen Stellen des Festivalprogramms wieder. Ein weiteres Markenzeichen ist die poetische Bildung beim Poesiefestival Berlin, bei dem Lyrikerinnen und Lyriker aus der ganzen Welt lesen. Festivalleiter Thomas Wohlfahrt vom Haus der Poesie ist überzeugt davon, dass gerade vorgetragene Gedichte unmittelbar wirken, unabhängig von Vorkenntnissen des Publikums.
Das ist eine Kunstform, die sehr offen ist, wo junge Leute sehr guten Zugang haben, wenn es nicht verstellt wird durch Schule. Also ich habe Stimme, ich habe Körper, ich habe Atem, ich habe Sprache. Und das sind alles so Sachen, mit denen man schon sehr viel machen kann. Und das ist alles und alles Bewegungen hin zu dem, was dieses eben auch schön macht, diese gebundene Sprache zu erleben.
Bereits zum 23. Mal findet das Poesiefestival statt. Austragungsort ist die Akademie der Künste in Berlin-Tiergarten. Dass es einmal zu einem weltweit renommierten Festival werden würde, das jährlich um die 12.000 Zuschauenden anzieht, war zu Beginn nicht absehbar.
Ich kann mich erinnern, das war der Quellcode eigentlich zu dem, was jetzt Poesiefestival ist, hieß, 1993 war die erste Berliner Sommernacht der Lyrik. Wir hatten damals eine Villa in Pankow und wir sagten, wir machen da Lyrik. Und die haben uns einen Vogel gezeigt. Ne? Lyrik spinnt hier, da kommt doch kein Mensch. Und sieh, da waren über 100 Leute da, es waren 200 Leute da. Es wurden immer mehr Leute.
Ein besonderer Gast ist in diesem Jahr die ukrainische Autorin Halina Kruk, die extra für die Eröffnung aus Lviv angereist ist und eine der Eröffnungsreden hält.
Poesie dann erbauert sehr своєрідне Form.
Der Krieg in der Ukraine. Als Thomas Wohlfahrt und sein Team vor einem Jahr anfingen, das Poesiefestival zu planen, war von dem noch nichts zu ahnen.
Natürlich hat der Krieg richtig reingewuchtet und wir haben gar nicht so viel verändert. Wir wollten State of the Art machen, aber der Referenzraum, der Referenzrahmen ist ein ganz anderer geworden. Die Dinge sehen allein durch diese Tatsache völlig anders aus.
Lyrik als Erfahrungsraum, das ist auch für Johann wichtig, der als Besucher vor Ort ist.
Weil es einfach viel mehr als nur Worte sind, sondern ganze Lebensrealitäten in ganz wenig Sprache vermittelt werden können. Und dadurch hat einfach auch einen ganz anderen Diskurs ermöglicht, zum Beispiel jetzt in einem politischen Kontext. Deswegen hat Lyrik auch viel für mich mit Aktivismus zu tun.
In Berlin erwartet das Publikum in den nächsten Tagen ein volles Programm mit Lesungen, Werkstattgesprächen, Workshops. Am Donnerstag endet das Poesiefestival Berlin mit der Inszenierung der Berliner Trilogie von Aras Ören über die Perspektivlosigkeit türkischer Arbeitsmigrantinnen in den 1970er Jahren. Ein Thema, das auch für ihre Kinder und Enkel aktuell bleibt. Es ist auch das letzte Poesiefestival von Thomas Wohlfahrt, der nach 30 Jahren als Leiter des Hauses für Poesie zurücktritt. Mit dieser Ausgabe macht er dem Festival nochmal alle Ehre und vermittelt einen unmittelbaren Einblick in hochaktuelle Diskurse und Produktion von Lyrik weltweit.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir jetzt von einem Lyriker, der in den 1970er Jahren eine sehr prominente Stimme war, Jürgen Theobaldi. Auf die 80 geht er jetzt zu mit einem vielbändigen Werk. Muss man sagen, man muss es sich allerdings aus vielen Klein- und Kleinstverlagen heraussuchen. Und das ist jetzt wieder so, in einem kleinen Haus erscheint ein Poesiealbum. Ein schmaler Band mit nur 33 Seiten. Ja, rechte Kost für unseren besten Experten der Epoche der 70er Jahre, unseren Kritiker Helmut Böttiger ist im Studio. Wer, Herr Böttiger, ist denn dieser Jürgen Theobaldi? Was hat ihn seinerzeit so berühmt gemacht?
Ja, er war in den 70er Jahren so etwas wie der Wortführer der Lyrik, der damals sehr virulenten Lyrikdiskussion. Er hat Essays geschrieben wie das Gedicht im Handgemenge, was schon sehr deutlich zeigt, 68 war gerade vorbei, das war alles sehr politisch aufgeladen. Aber das Gedicht hatte jetzt eine andere Funktion. Theobaldi stand programmatisch für das, was man dann neue Subjektivität nannte, für die neue Entdeckung des Alltags, für die neue Entdeckung der Privatheit. Und er ist der Autor, den man mit dieser Epoche verknüpft. Und dieses Poesiealbum geht aber bis heute, er hat ja, wie Sie schon gesagt haben, schreibt er bis jetzt Gedichte in entlegenen Verlagen.
Ja, welche Gedichte lesen wir da jetzt in diesem Album?
Es ist ein Querschnitt von Anfang bis heute und das Poesiealbum, das ist ja so eine schöne kleine Reihe, die aus dem Erbe der DDR jetzt wiederbelebt wurde, die damals an den Zeitungskiosken war. Dieses Poesiealbum beginnt mit dem ersten Gedicht, genauso wie der berühmte Gedichtband Blaue Flecken von 1974 von Jürgen Theobaldi begann, mit seinem berühmten Gedicht Abenteuer mit Dichtung. Da geht es darum, dass man eine Spritztour macht mit dem Auto und plötzlich sitzt dann Goethe auf dem Beifahrersitz und Goethe darf dann auch mal auf das Gaspedal treten und ruft dann ganz enthusiastisch aus, ins Freie, also das programmatische Wort der deutschen Klassik, und er hat Spaß am Autofahren und dann tummeln sie sich wie die Lausbuben in der Landschaft.
Und lesen Sie uns so ein paar Teilen, oder? Haben Sie es dabei?
Das kann ich leider nicht auswendig, dieses Abenteuer mit Dichtung. Wichtig ist dieses ins Freie und dass Goethe gern aufs Gaspedal tritt.
Gut, Sie sagen, das ist das Alte bis zum Neuen. Was zeichnet denn das aus? Also was ist denn der ältere Jürgen Theobaldi für einen Dichter?
Ja, also diese Alltagslyrik, dieser einfache, schlichte Ton, der zieht sich durch bis heute, aber es hat sich allmählich etwas verändert. Also diese Leichtigkeit geht über in eine Reflexion. Es gab einen sehr schönen Gedichtband von 1992, der Nachtbildsammler, wo es plötzlich Langgedichte gibt. Also nicht mehr diese Polaroids, diese kurzen Augenblicksskizzen wie in den 70er Jahren, die fast hermetisch wirken und so einen melancholischen neuen Ton haben zwischen Alltag, Wahrnehmung, wie die Zeit sich verändert hat. Und das geht bis in die letzten Gedichte, dass diese Leichtigkeit, die Benennung der Dinge auf nichts anderes mehr verweist. Also man merkt so das Fehlen der Utopie, die damals sehr beflügelnd war. Aber es gibt immer noch so den Widerhaken der Dichtung. Also eine seiner letzten Gedichte, also das habe ich mir tatsächlich jetzt im Kopf aufgeschrieben. Mhm. Das ist sehr typisch für den Ton des älteren Theobaldi. Dichter schaffen keine neue Welt. Dichtung ist nicht befugt. Doch Fischer nehmen dich mit hinaus in ihren Kuttern voller Netze. Das heißt, aus dem ins Freie von früher ist jetzt etwas geworden, die Fischer nehmen dich mit hinaus und da macht die Dichtung etwas, was der Fischer macht. Und wenn man Glück hat, gibt es immer noch etwas, was sich lohnt.
Kommt jetzt in meinem Ohr sehr altersmelancholisch weise daher. Helmut Bödiger, ich habe es eingangs erwähnt, ein großes Werk, muss man wirklich sagen, in bald 50 Jahren Autorschaft. Eigentlich müsste Theobaldi ja so, doch so ein berühmter Grande sein, ja, aber hat sich stark zurückgezogen und dann immer nur, wie gehört die Veröffentlichung in diesen kleinen Verlagen. Es wirkt merkwürdig, es scheint aber bei ihm sogar Absicht zu sein, ne?
Ja, das ist eine merkwürdige Form von Konsequenz, die man selten findet. Also er hat bei Rowohlt veröffentlicht, bei Rotbuch, das waren seine Verlage in den 70er Jahren. Und dann hat er sich Anfang der 80er Jahre aus dem Literaturbetrieb radikal zurückgezogen, im Gegensatz zu den meisten seiner Generationskollegen. Und er hat dann in der Schweiz fast so eine Robert-Walzersche Existenz geführt, als Parlamentsschreiber im Schweizer Parlament in Bern. Es gibt auch ein sehr schönes Gedicht, ein Amtsschreiber erwacht, wo er das sehr ironisch reflektiert. Und dieses Zurückgezogene, also in Verlagen wie von Peter Engstler in Ostheim an der Rhön oder dem Verlag Die Brotsuppe in Bern, das knüpft an seine Anfänge direkt nach 68, als er auch in den entlegensten Kleinzeitschriften und Verlagen veröffentlicht hat, in der Palmenpresse in Köln. Und daran knüpft er wieder an. Das ist in sich stimmig und hat doch eine sehr beeindruckende Konsequenz.
Wäre denn jetzt dieses schmale Poesiealbum, das auch noch 5 Euro kostet, ein guter Tipp für eine Wiederentdeckung oder überhaupt mal einen Einstieg in dieses Werk?
Es ist ja wichtig, wenn man in der Gegenwart lebt, dass man weiß, wo die Gegenwart herkommt, dass sie irgendwelche Wurzeln hat. Und Jürgen Theobaldi ist ein Musterbeispiel dafür, einer kurz zurückliegenden Literaturgeschichte, von der wir letztlich mehr geprägt sind, als wir glauben. Und dieser Mann ist sich wirklich sehr treu geblieben und als Dichter äußerst konsequent. Und die Kutter voller Netze, die Dichtung für ihn birgt, also da lohnt sich ein bisschen reinzuschauen.
Danke. Helmut Bödiger über Poesiealbum, den Band mit Gedichten von Jürgen Theobaldi, im Märkischen Verlag Wilhelmshorst erschienen mit 33 Seiten für einen Fünfer. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Marisa. Ich bin aus Spanien, aber ich wohne in München. Und ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, ist Die Säule, die Erde, weil ich auch Architekt bin. Und es geht um einen Architekt in Frankreich, der versucht, das größte Kirche, was es gibt, zu bauen. Und dazu muss über das ganze Land reisen und neue Leute kennenlernen. Und auf jeden Fall, das ist sehr beeindruckt, wie er das als alles entwickelt. Also ich habe viel gelernt in Detaildenken, in Designdenken. Und das ist sehr schön, das zu lesen auch. Und auch, dass die auch dazu ein Roman ist und mit Action. Also ich finde es auf jeden Fall ein Buch, das viele lesen können, auch wenn nicht Architekt ist. Ja, es ist sehr großes Buch, also so 1000 Seiten. So ist nicht so, dass man schnell lesen kann.
In München treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Marissa macht den Anfang und empfiehlt uns diesen Weltbestseller. Die Säulen der Erde von Ken Follett im Lübbe Verlag gibt es das Taschenbuch mit knapp 1300 Seiten sogar für 17 Euro in der Übersetzung von Gabriele Konrad. Hier in der Lesart, wo wir Ihnen jetzt wieder akustische Literatur vorstellen wollen, ganz buchstäblich mit vertonten Gedichten, nämlich der Leipziger Lyrikerin Kerstin Preivus. Sie hat mit der Blockflötistin Annika Dobrev zusammengearbeitet und wer jetzt an seinen eigenen Blockflötenunterricht denkt und sagt, oje, weit gefehlt, das hört sich jetzt wirklich völlig anders an in der Produktion Rede Schilf, die es als Hörbuch jetzt gibt. Unser Kritiker Andi Hörmann jedenfalls war echt beeindruckt.
Ei, ei, ei. Ich lebe in einer Blase. Die Blase ist dünn. Ei, ei, ei. Ich lebe in einer Welt. Die Welt ist rund. Ei, ei, ei. Sie ist zum Bersten gefüllt.
Die Welt als Blase kurz vor dem Zerbersten. Gegen Weltuntergang hilft kein Jammern. Stattdessen einfach nochmal alles an Eindrücken mitnehmen.
Hör auf. Hör auf den Laut. Hör auf sein Echo. Hör erst beim Echo auf. Das ist nicht, was wir haben, um uns alles zu sagen. Das wandert doch nur endlos durch den Mund. Hör auf zu klagen. Wir können uns nicht teilen. Wir müssen dafür Schilf zerschneiden.
Schilf zerschneiden, eine merkwürdige Metapher. Sie steht auch für das Miteinanderreden. Die Lyrikerin Kerstin Preivus hat dieses Hörbuch Redeschilf betitelt. 17 Gedichte aus ihrem 2020 erschienenen Gedichtband Taupunkt. Es sind endlose Assoziationsketten zwischen Naturbeobachtung und Seelenheil.
Rede, Schilf. Rede. Fang an. Fang beim A an. Fang beim Zahn an. Fang beim Fangzahn an. Was hängt daran? Was gräbt denn da? Was wirft die Schippe um? Die Schippe schippt. Schiebt Erde nach. Die Schippe schippt ins Zittergras. Ihr Zittergrab.
Die Blockflötistin Annika Dobrev untermalt die Lyrik mal mit schrägen Klängen, mal antwortet sie mit einer sanften Melodie. In den besten Momenten verstärkt sie mit ihrer Flöte die Kraft der Worte.
Hör mal, die Grillen. Hör auf nichts anderes mehr. Schön diese Grillen. Die Schmerzzikaden. Wie sie verschleißen. Eudämonische Tiere, wie sie singen, wie sie reißen.
In Kerstin Preivus Lyrik geht es um Natur und Einsamkeit, Schönheit und Verletzlichkeit.
Im Schilf sind wir viele, schwanken leicht inmitten seiner gräserbleichen Raserei, sieht das verbrannt aus, abgefackt. Sandlinsen, wohin du blickst, Barrieren aus abgestorbenen Zellen. Ein Ringen nach Luft hört auf ihr pflanzliches Röcheln, ihre geräuschlose Wut. Leben ist brüchig, ohne Brüche ist Schluss. Selbst wenn du dir ein Bild daraus schnitzt und es als Holzschiff ins Wasser lässt, schwimmt es. Und selbst wenn du den Blick drauf hältst, siehst du, ich schwöre, den Untergang nicht.
Die Kompositionen zu Rede Schilf hat Annika Dobrev auch separat als Album unter dem Titel Schattenflecken veröffentlicht. 18 Stücke für Sopran, Alt, Tenor und Bassflöte. Das ist ausgewachsene Avantgarde. Lyrik und Musik gehen in diesem Hörstück nur indirekt eine Symbiose ein. Ein Zischen und Säuseln auf der Blockflöte, wie die oftmals bewusst unscharfen Bilder in den Texten. Kerstin Preivus rezitiert ihre einfühlsam schönen Gedichte dabei wunderbar mit bedächtiger Melancholie in der Stimme.
Meine Liebe hängt in der Luft und tut niemandem gut. Das ist alles klein und eng. Da, wo man herkommt, legt man sich wieder hin.
Rede Schilf, das Hörbuch von Kerstin Preiwus und Annika Dobrev, jetzt im Divan Verlag. Annika Dobrev, pardon, auf einer CD von 41 Minuten Länge für rund 15 €.